Ich glaube, das Gebet als ein Dialog zwischen Mensch und Gott ist etwas Wunderbares, etwas Einzigartiges, wenn es gelingt. Aber es kann etwas sehr Frustrierendes, sehr Schwieriges sein, wenn es eben nicht zu gelingen scheint. Und heute Morgen möchten wir in das Thema eintauchen, das spannend und herausfordernd zugleich ist. Nämlich die Frage, was, wenn ich nicht beten kann, oder nicht mehr beten mag, beten will. Wenn ich müde bin, immer wieder das gleiche Thema, das gleiche Gebetsanliegen vor Gott zu bringen, wenn mir vielleicht der Glaube fehlt, dass sich an dieser Situation noch irgendetwas wird verändern. Ich glaube, die meisten von uns kennen wahrscheinlich so eine Situation aus dem eigenen Leben. Eine Situation, wo es euch auch schon so ergangen ist, dass man gemerkt hat, mir fällt das Beten schwierig. Die Worte kommen vielleicht fast nicht über die Lippen. Oder ich weiß gar nicht, was soll ich noch sagen? Wie soll ich es noch sagen? Ich glaube, wir alle kennen mehr oder weniger so Zeiten in unserem Gebetsleben. Zeiten, wo sich das Gebet eben nicht kraftvoll und lebendig anfühlt, sondern eher staubtrocken wie eine Wüste. Wo man vielleicht nicht grosse Hoffnung hat, dass sich noch etwas verändert. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, was kann denn dazu führen, dass unser Gebetsleben vielleicht so ein bisschen stagniert? Und ich glaube, zum einen sind es Fragen wie, warum ist das passiert? Warum hat Gott das zugelassen? Das sind Enttäuschungen, Schmerz, Leid, wo wir damit konfrontiert sind und die Frage eben stellt, oder wo das Beten vielleicht schwierig macht. Oder es können auch, wie Meron vorher in der Moderation auch schon angetönt hat, es kann auch die eigene Schuld sein, dass man das Gefühl hat, ich darf so nicht vor Gott kommen. Oder ich bin mit dem Anliegen schon x-mal vor Gott gekommen und langsam zweifle daran, ob mir Gott nochmal vergibt. Ob seine Geduld vielleicht doch mal ein Ende hat. Und es führt dazu, dass ich mit dem Anliegen nicht mehr vor Gott gehe. Oder eben vielleicht das Thema Resignation, dass man schon seit Jahren für etwas betet und denkt, es ändert sich ja gleichwohl nichts. Und dann kommt so die Resignation in unser Gebetsleben rein und es führt dazu, dass unser Gebetsleben anfängt einschlafen, anfängt trocken werden. Ich selber kenne, glaube ich, alle diese drei Situationen auch. Habe ich auch schon erlebt. Die einen vielleicht stärker, die anderen weniger. Und ich kann bestätigen, dass in solchen Zeiten ist Gebet ein Kampf. Es fordert ihn raus. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass es Hoffnung gibt für uns. Weil Jesus hat gesagt, alle die mühselig und beladen sind, die sollen zu ihm kommen und bei ihm Ruhe finden. Und er will uns erquicken. Und so habe ich mich gefragt, ja, wie können wir denn wieder zu Gott kommen? Was hilft uns denn in so Gebetskrise? Was führt dazu, dass wir eben wieder, dass wir uns nicht von äußeren Einflüssen oder von der eigenen Schuld einnehmen und hindern am Gebet, sondern dass wir wieder mit dem Gebet anfangen? Was ist der Schlüssel, damit Gebet wieder funktioniert? Und ich glaube, ein grosser Schlüssel ist Ehrlichkeit. Das ist das, was Daria letzthin auch schon gesehen hat in diesem Dialog, dass wir ehrlich sind vor Gott. Ich glaube, ein Gebet fängt dort wieder an, wo wir Gott unser Herz ausschütten. Wo wir unseren Ärger, unsere Wut, unser Unverständnis vielleicht manchmal schon vor Gott bringen. Weil Gott kann mit diesen Emotionen umgehen. Er kann das handeln, er hält das aus. Und wir sind die Psalmschreiber, der das riesen Vorbild geworden. Weil ich habe manchmal so die Psalmen gelesen und denkt, darf man so ehrlich zu Gott sein? Darf man in einem Gebet das so vor Gott tragen, wie das die Psalmschreiber zum Teil gemacht haben? Ist das nicht vielleicht sogar frech und unverschämt, wenn man so vor Gott kommt. Und irgendwann ist mir der Gedanke gekommen, Gott kennt mich ja durch und durch. Also, er weiß, was meine innersten Gedanken sind. Ich kann nichts vor ihm verbergen, nichts vor ihm verstecken. Also darf ich auch ehrlich sein im Gebet. Weil, wenn ich die fromme Fassade aufrechterhalte und Gott vielleicht etwas vorheuchle, er weiß es ja schon, er weiß ja, was ich nach dem Gebet, nach dem Amen vielleicht denke oder was meine Einstellung zu dem ist, was ich sage. Und habe gemerkt, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, wenn Gott schon meine Gedanken kennt, wenn ich ihm die dann nicht teile. Und ich glaube, darum ist Ehrlichkeit ein grosser Schlüssel für das. Und das hat mich ermutigt, ja, ehrlich mit Gott zu sein und eben die Emotionen im Gebet zuzulassen. Und ich möchte euch heute in eine Geschichte mitnehmen, wo es um einen Mann geht, der auch nicht mehr konnte beten, hat nicht mehr, oder nicht mehr wollte beten. Und er ist mit dem auch ganz ehrlich vor Gott gekommen. Und wir lesen die Geschichte im ersten Buch von den Königen, Kapitel 19, und handelt vom Elia. Und ich möchte euch kurz erklären, wo in der Geschichte das ist, wo wir geschichtlich stehen. Der Elia, wo der gelebt hat, war der Ahab König über Israel. Und wie es zu dieser Zeit üblich war, haben die Könige oftmals politisch motiviert geheiratet. Also die haben sich eine Frau genommen, um mit einem anderen Volk sich zu verbünden oder die Gunst von einem anderen König zu bekommen, damit, mit dieser Hochzeit. Und so war das auch beim Ahab. Er hat die Isabel geheiratet. Die Isabel war die Tochter von Et-Baal, dem König von Sidon. Und das Volk von der Isabel, die haben nicht den israelitischen Gott verehrt, sondern die haben den Gott Baal verehrt. Und die Isabel hat ziemlich schnell klargestellt, dass sie auch erwartet, dass das in Israel jetzt so ist und hat auch dafür gesorgt, dass das zur Tagesordnung geworden ist. Dass nicht nur sie den Gott hat angebetet, sondern mit ihr der Ahab und mit dem Ahab das ganze Volk Israel. Und ich glaube, ihr kennt die Geschichte oder könnt sie ab dem Kapitel 16 nachlesen. Der Elia hat den Auftrag von Gott bekommen, zu dem König zu gehen und dem eine Hungersnot anzukünden. Die Isabel ist stinksauer geworden, hat alle Propheten vom Gott von Israel umbringen lassen. Ausser der Elia, der ist mit dem Leben davon gekommen. Gott hat ihn beschützt, hat ihn versorgt in dieser Zeit. Und dann, nach ein paar Jahren Dürrezeit, ist es zu dem Showdown auf dem Karmel gekommen, wo ein für alle Mal erklärt werden soll, welches denn jetzt der richtige, der wahre Gott ist, nämlich der, der mit Feuer wird antworten. Und ich finde das so eine spannende Geschichte, wenn man sich das irgendwie auch bildlich versucht zu vorstellen, wie das hat müssen abgehen. Die Baalspropheten haben angefangen, die haben gebetet, die haben getanzt, die haben sich geritzt und zu dem Gott geschrauen und es ist nichts passiert. Und dann hat der Elia sie verspottet, sie hochgenommen und sie nochmal mehr. Und irgendwann hat der Elia zu seinem Gott gebetet und dann hat der Gott von Israel mit Feuer geantwortet. Und hat eindrücklich aufgezeigt, dass er der wahre Gott ist. Und man kann sagen, dann ist eigentlich der Elia auf dem Höhepunkt von seinem Prophetendienst gewesen. Er hat in seinem Eifer alle Baalspropheten umbringen lassen und ganz Israel hat sich dem Gott wieder zugewandt. Und dort, an diesem Punkt, steigen wir eigentlich so in die Geschichte ein, die wir eben lesen ab Kapitel 19. Und dort steht: Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagreise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug, Herr. So nimm nun mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Der Prophet Elia ist an einem Punkt angekommen, wo er nicht mehr hat mögen beten, wo er nicht mehr können beten, und in seiner Ehrlichkeit schüttet er sein Herz vor Gott aus und sagt: Es reicht. Ich will nur noch sterben. Vom Höhepunkt von seinem Prophetendienst zum Tiefpunkt in seinem Prophetendienst, und das nur innerhalb von ein paar Tagen. Und ich glaube, es gäbe sehr vieles über die Geschichte zu erzählen, aber ich möchte heute Morgen vor allem den Punkt auf das legen, was hat dazu geführt, dass der Elia schlussendlich wieder aus seiner Gebets- oder Glaubenskrise herausgekommen ist. Was hat dazu geführt, dass er wieder hat können beten? Ich habe vorher gesehen, es gibt verschiedene Einflüsse, die uns am Gebet hindern. Beim Elia war es ein äußerer Einfluss. Die Isabel, die ihm angedroht hat, dass sie ihn wird umbringen, hat dazu geführt, dass er Angst bekommen hat und sich gefürchtet hat. Ich kann mir gut vorstellen, wie der Elia dort ist gehockt und denkt hat, hey, nach all diesen Jahren, wo ich für Gott gekämpft habe, wo ich zu Gott gebetet habe, wo ich Gott darum gefleht habe, dass er sich mächtig erweist, nach all diesen Jahren bin ich jetzt da und frage mich, was bringt es überhaupt? Klar, Gott hat sich mächtig erwiesen, hat das Feuer vom Himmel gekommen, aber die Situation von Elia hat sich überhaupt nicht verändert. Er war vor dem auf der Flucht und er ist auch jetzt wieder auf der Flucht. Und wahrscheinlich ist er da gehockt und hat gesagt: Ich mache nicht mehr. Oder wie die heutige Jugend vielleicht würde sagen: Ich habe keinen Bock mehr. Ich wollte jetzt einfach nur noch sterben. Und er hat sich dort hergelegt und hat wahrscheinlich in seinem naiven Wunsch gedacht, dass er jetzt dort unter dem Strauch wird sterben. Der Elia war ehrlich mit Gott und hat sein Herz bei ihm ausgeschüttet. Und was hat Gott auf der Sache gemacht? Gott ist gekommen und hat ihm einen Vortrag darüber gehalten, über sein kleines Glauben. Hat ihm gesagt: Gerade erst noch hast du doch erlebt, wie Feuer vom Himmel ist gekommen, wie mächtig, dass ich gewirkt habe, dass mir absolut nichts unmöglich ist. Und jetzt hockst du dort wie ein Häufchen Elend und fürchtest dich von einem Menschen. Gott hat ihm einen Standpunkt gehalten, dass sein Glauben als Prophet schon ein bisschen grösser sein könnte. Und dass er eigentlich auch selber schuld ist für die Situation. Weil Gott hat ihm nicht den Auftrag gegeben, die eben als Propheten zu ermorden. Das hat der Elia aus seinem eigenen Eifer herausgemacht. Die Geschichte kennen, haben schon ein paar Mal den Kopf geschüttelt. Gott hat nicht so reagiert. Gott ist gekommen und hat der Elia ganzheitlich versorgt. Wenn wir nämlich in diesem Kapitel weiterlesen, dann stoßen wir auf Folgendes. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Gott ist nicht gekommen und hat Elia die Leviten gelesen, hat ihm seine Meinung gesagt, sondern er ist gekommen und hat Elia gesagt: Hey, mach mal ein bisschen langsam. Chill's mal. Iss und trink und schlaf noch mal eine Runde. Und als er das gemacht hat, hat Gott ihm noch mal Essen und Trinken gebracht. Und das hat mich so, oder berührt mich so, dass Gott sich so um die Grundbedürfnisse vom Mensch, vom Elia kümmert. Nämlich um Nahrung, um zu trinken und um Schlaf. Und meine Frage war, kann es vielleicht manchmal sein, dass wenn wir in eine Gebetskrise kommen, dass vielleicht irgendwo ein Grundbedürfnis von uns Menschen nicht ganz gestillt ist? Ich glaube, dass Gott der Gott ist, der uns an Leib, Seele und Geist immer wieder stärken möchte. Und wenn ein Bereich in unserem Leben nicht gestillt ist, dann bringt es unser Menschsein in ein Ungleichgewicht. Ich glaube, beim Elia war das ein Faktor, dass er schon länger nicht gegessen, getrunken und nicht geschlafen hat, wo ihn in die Krise gebracht hat. Es ist mir auch völlig klar, dass es viel zu einfach wäre, zu sagen, ja, jede Gebetskrise lässt sich mit Essen, Trinken und Schlafen durchstehen. Das glaube ich gar nicht, aber manchmal ist es eine Überlegung, sich zu fragen, kann es sein, dass vielleicht das eine einen Einfluss hat auf das andere? Muss ich vielleicht mal einfach wieder schauen, dass mein Mensch sie im Gleichgewicht ist? Aber ich möchte jetzt auf die Frage gehen, ja was, wenn eine Gebetskrise einen anderen Ursprung hat? Was können wir denn machen? Was hilft uns in so einer Gebetskrise? Und ich bin diese Woche an der Arbeitstagung von der Leiter von Helsermee. Und dort hat der Lobpreisleiter etwas gesehen, was mich beschäftigt und fasziniert hat. Nämlich, in der Bibel finden wir die verschiedensten Namen für Gott. Das, für die im Luncheon Praise sind, das immer mal, oder erleben das jedes Mal wieder, dass wir so einen neuen Namen von Gott entdecken. Und ich würde sagen, der bekannteste Name von Gott ist Jahwe, der im Deutschen, der in unserer Bibel mit Herr übersetzt wird. Aber die erste Selbstoffenbarung, also das erste Mal, wo sich Gott selber vorstellt, das ist nämlich Abraham, dort stellt er sich als El Shaddai vor. Und wisst ihr, was El Shaddai eigentlich bedeutet? El kann man übersetzen mit stark, mächtig, gewaltig oder der Höchste. Und Shaddai wird vom Wort Schad abgeleitet. Und das bedeutet im Hebräischen, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, bedeutet das Mutterbrust. Also auf Gott übertragen kann man sagen, El Shaddai bedeutet der mächtige Gott, der uns herzt, der uns zur Brust nimmt, der uns umarmt, der uns versorgt. Und ich finde das so ein wunderbares Bild von Gott. Und habe mich gefragt, ja, was bedeutet das vielleicht für unsere Frage, ja, was ist, wenn ich nicht mehr beten kann? Was macht eine Mutter, was macht ein Vater, wenn ein Kind etwas nicht kann? Sie hilft ihm. Sie zeigt ihm, wie das geht. Ein Kind wäre ganz am Anfang nicht überlebensfähig, ohne die Hilfe der Eltern, ohne die Unterstützung der Eltern. Und Ein Kind braucht irgendwann nicht mehr die Unterstützung beim Zähneputzen, auf dem WC, beim Essen. Das tut es irgendwann selber lernen. Aber dann braucht es vielleicht Unterstützung bei den Matheaufgaben, im Französisch, beim Passé Composé. Und selbst wenn man vermeintlich erwachsen ist, wenn man das Gefühl hat, jetzt hat man das Leben selber im Griff, dann kommen doch oft mal Themen auf, wie Steuererklärung ausfüllen, Haftpflichtversicherung abschließen. Und selbst dann, wenn man ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat, sind die Eltern dann der Ansprechpartner, wo man um Hilfe bittet und sagt, ach, kannst du mir helfen, wie machen wir das? Wie muss ich das genau angehen? Zumindest bei mir war das so. Und ich glaube, bei Gott ist es nicht anders. Wenn wir anstehen, wenn wir nicht mehr beten können, dann dürfen wir vertrauen, dass er als der El Shaddai an unserer Seite ist, der uns ans Herz nimmt und der uns lehrt, wo der ist, der einfach da ist. Und im Lukas 22, Vers 32, können wir noch etwas anderes sehen. Jetzt haben wir so ein bisschen die Zeiten von Gott, dem Vater, als der El Shaddai gesehen. Und im Lukas 22 sehen wir, wie Jesus für uns als Fürsprecher von Gott, bei Gott eintritt. Dort sagt Jesus nämlich zum Paulus, kurz bevor der Paulus durch eine Glaubenskrise wird gehen, sagt der Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Oder eine andere Übersetzung sagt, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und ihr denkt, wow, wie schön, dass Jesus uns dort zur Seite steht. Jesus sieht dort dem Petrus, es wird eine schwierige Zeit auf dich zukommen. Du wirst dreimal lügen, dass du mich kennst. Der Petrus streitet das völlig ab und sagt, nein, das kann nicht sein. Aber Jesus weiß bereits, dass wenn der Petrus wird realisieren, dass er Jesus verlogen hat, dann wird das eine grosse Krise beim Petrus auslösen. Und Jesus betet schon vorher für Petrus, damit er in dieser Krise ihn, sein Glauben nicht wird verlieren. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, Jesus macht das auch für dich und für mich. Er macht das auch noch heute für uns alle. Wenn wir an ihn glauben, dann betet Jesus für uns. Und ich glaube, besonders dann, wenn er weiß, dass uns das Gebet selber wird schwer fallen. Gott selber betet in Jesus für uns. Besonders dann, wenn uns selber die Worte fehlen zum Gebet. Und ich finde das etwas sehr Tröstliches, zu wissen, dass wenn ich in einer Zeit bin, wo ich keine Worte finde, dann darf ich darauf vertrauen, dass Jesus für mich wird beten. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir auch, Gott ist ein Gott, der uns vollumfänglich versorgt. Und als wäre es nicht schon genug, dass Jesus für uns eintritt, sehen wir ein paar Bücher später, dass Gott auch noch einen anderen Unterstützer für uns bereit hat, nämlich der Heilige Geist. In Römer 8, 26 lesen wir, ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Also wenn wir herausgefordert sind im Glauben, wenn wir nicht wissen, was beten, dann ist nicht unsere Schwachheit das Entscheidende, was zählt, sondern in diesem Bibelvers können wir sehen, das Entscheidende ist, dass der Heilige Geist selber mit unaussprechlichem Seufzen für uns wird einstehen und unser Seufzen vor Gott wird tragen und vor bei Gott in dem Sinne übersetzen und das Gebet in Gebet umwandeln. Dort, wo uns die Worte fehlen, wo vielleicht unsere Gefühle manchmal Achterbahn fahren, wo wir nicht mehr wissen, was soll ich noch beten, wo wir vielleicht die Frage haben, geht mein Gebet überhaupt weiter als nur bis an die Zimmerdecke? Dort dürfen wir wissen, dass Jesus als unser Fürsprecher für uns eintritt und dass der Heilige Geist selbst unser Seufzen vor Gott wird bringen und so unsere Not an Gottes Herz wird tragen. Und ich finde das mega eine Entlastung in solchen Situationen, zu wissen, ich muss nicht die richtigen Worte finden. Ich muss auch nicht irgendwie eine falsche Stärke oder Tapferkeit vorspielen. Ich muss nicht als Glaubensheld dastehen, sondern ich darf mich auf das Wirken von Gott, auf das Wirken von Jesus und auf das Wirken vom Heiligen Geist verlassen und erwarten, dass er mein Seufzen vor Gottes Herz wird tragen und dass das Gott als der El Shaddai wird berühren und er mich einmal mehr in seine Arme wird nehmen. Ich glaube, wie beim Elia können wir oder dürfen wir sehen, dass Gott uns annimmt, dass er selber der ist, der aktiv wird und auf uns zukommt, dass er sich um uns kümmert, selbst oder vielleicht besonders in unseren Gebets- und Glaubenskrisen. Es sind nämlich Situationen, wo wir alle reingeraten können. Weil, wie gesagt, es braucht manchmal nicht so viel. Es braucht manchmal einen Verlust von einem lieben Menschen. Irgendetwas, das wir nicht verstehen. Und es beeinflusst unser Gebetsleben. Aber das Schöne finde ich, weil, wenn wir die Geschichte von Elia noch kurz zu Ende erzählen, es hat dazu geführt, dass der Elia eine Gottesbegegnung gemacht hat, wie er sie vorher noch nie gemacht hat. Er hat Gott ganz auf eine andere Art kennengelernt. Bis jetzt hat er Gott gekannt, dass der Gott in diesem mächtigen Feuer kommt. Und dann ist er dort vor dieser Höhle gestanden und hat gemerkt, Gott ist nicht im Sturm, Gott ist nicht im Feuer, im Gewitter, sondern Gott kann auch im feinen, leisen Säuseln sein. Und das wünsche ich mir, dass wir, oder ist meine Hoffnung, dass wir in so Zeiten von der Dürre auch dürfen Gottesbegegnungen machen, die uns längerfristig prägen und verändern. Was macht also Gott in diesen schwierigen Zeiten für uns? Ich glaube, er ist in erster Linie mittendrin. Er kommt mit uns mit. Er ist dabei, egal ob wir das spüren oder ob wir vielleicht das Gefühl haben, wir spüren Gott aktuell nicht. Und ich möchte euch den Vers als Zusage auch mitgeben. Vielleicht bist du aktuell gerade in so einer Krise drin, wo du merkst, das Beten fällt mir schwierig. Dann möchte ich dir den Vers, den ich ganz am Anfang als Einleitung angetönt habe, mit auf den Weg geben, wo Jesus selber sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Gott selber gibt uns den Frieden, den uns die Welt nicht geben kann. Nicht auf dieser Welt kann uns das geben, wo wir das tiefste innen brauchen. Und ich glaube, gerade an den Tiefpunkt von unserem Leben steht Gott da mit offenen Armen, um uns an seine Brust zu nehmen und ja, uns nach an sein Herz zu nehmen. Und ich glaube, das ist das, wo ich hoffe, wo wir, wenn wieder mal so eine Krise kommt, wo mir Hoffnung wird geben, zu wissen darum, Gott betet für mich in Jesus. Und der Heilige Geist tut mein Seufzen, mein Tief einschnaufen vor Gott bringen und das in Gebet umwandeln. Und schlussendlich ist der Gott, der El Shaddai, der mich nach an sein Herz nimmt und mich versorgt mit dem, was ich nötig habe. Amen.